Ich möchte euch gerne eine kleine Geschichte erzählen, die ich möglicherweise schon im Rahmen einer Predigt bei euch erzählt habe, aber ich möchte sie insbesondere für euch erzählen. Es gibt heute eine Gruppe von Menschen, da hat der Vereinigungsvorsteher vergessen, sie zu erwähnen. Das sind all die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Und es sind all die Menschen, die in anderen Ländern, wo es nicht möglich ist, sich auch als Adventgläubige am Sabbat nicht so ohne weiteres versammeln können, wie wir das hier bei uns noch können. Aber wir stellen uns inzwischen schon die Frage, wie das weitergehen soll und weitergehen wird. Ihr lieben Kinder und Jugendlichen, ich bin überzeugt davon, wenn wir Gott vertrauen, haben wir eine Orientierung, wie es weitergehen soll. Ich selbst bin ein Flüchtlingskind. Als ich noch jünger war als du, da war ich 2,5 Jahre alt. Du bist jetzt nämlich an 6 oder 7, oder?
9.
9, oh, 9 schon. Entschuldige, ja, du wirst ja auch schon ein Jugendlicher. Also als ich 2,5 Jahre alt war, da musste meine Familie auch fliehen aus Ostpreußen. Und die Flucht aus Ostpreußen gilt aus dem letzten Weltkrieg als eine der spektakulärsten Fluchten, die da passiert sind. Ich will es ganz kurz machen. Ich habe es schon mal erzählt. Ich weiß nicht, ob in eurer Gemeinde. Wir kamen mit dem Treck, mit dem wir unterwegs waren, an einem Abend am Bauernhof vorbei, ein größeres landwirtschaftliches Anwesen. Da hat man Halt gemacht, um die Nacht zu überstehen. Es wurde ein Feuer gemacht. Die Hälfte von dem Treck waren schon ums Leben gekommen. Wir mussten nämlich über das sogenannte Kurische Haff, das ist ein Stück der Ostsee, das im Winter, es war im Januar, zugefroren war. Aber da haben die russischen Bomber ihre Bomben abgeworfen und durch die Löcher, die da entstanden sind, kam das Wasser hoch und viele Menschen sind da ertrunken. Als wir an dem Bauernhof ankamen, keiner hatte mehr was zu essen, jeder hatte Hunger. Aber meine Mutter und ich habe eine Schwester, die war noch ein Jahr jünger als ich. Da kam eine Frau, die Bäuerin, zu meiner Mutter und brachte ihr 2 Stollen Brot zu essen. Und meine Mutter sagte, sie hat sich sehr gefreut darüber und sie hat uns beide Kinder angeschaut und sie sagte, das ist gut für meine Kinder. Und da sagte die Frau, nein, nicht für deine Kinder, sondern du musst es essen, sonst haben dich deine Kinder bald nicht mehr. Und dann hat meine Mutter uns gegeben davon, hat für sich selbst genommen. Aber kurze Zeit später kam die Frau noch einmal mit 2 Stullen Brot, damit meine Mutter sich auch satt essen konnte. Nein, satt geworden sind wir wahrscheinlich nicht. Ich habe die Geschichte erlebt, aber ich kann mich selbst nicht daran erinnern. Aber meine Mutter hat sie ihr Leben lang erzählt. Und was sie dann erzählt hat, liebe Kinder und liebe Eltern, das soll uns sehr viel Vertrauen geben. Der Treck am nächsten Morgen, die haben alles zusammengerafft und mussten weiter. Und meine Mutter hatte sich vorgenommen, weil sie am Abend davor 2-mal diese Stullen Brot bekommen hat und sie hat sich vorgenommen, sich bei der Frau zu bedanken und sie wollte sie dann finden und sie hat gefragt, wo ist die Bäuerin, Und sie hat alle Leute gefragt und alle haben im Kopf geschüttelt, bis einer ihr dann gesagt hat, Frau, hier gibt es keine Bäuerin mehr, der Bauernhof ist längst verlassen. Und seitdem hat meine Mutter immer die Frage gestellt, wer war die Bäuerin? Ihr lieben Kinder, in der Heiligen Schrift gibt es einige Geschichten, wo Engel den Menschen begegnet sind. Und daran hat meine Mutter geglaubt und deshalb hat sie das immer erzählt. Und warum ich die Geschichte euch erzähle, und euren Eltern. Das hat damit zu tun. Gott kennt auch heute Wege, Möglichkeiten und Wege, wie er uns führen kann. Also, ich möchte euch und euren Eltern viel Vertrauen, zu viel Vertrauen Mut machen. Und liebe Gemeinde, jetzt möchte ich gerne wir werden ungefähr eine gute halbe Stunde noch der Predigt zuhören. Ich möchte euch gerne eine kleine Geschichte vorlesen, die wir alle kennen aus der Heiligen Schrift. Und zwar 1. Könige 3, die Verse 3 bis 15. Und zwar auszugsweise, ich werde die Texte immer angeben. Die Geschichte, wie gesagt, ist uns bekannt. Es ist eine faszinierende Geschichte. Da steht, und der Herr erschien dem König Salomo in einem Traum des Nachts. Und er sprach zu ihm, bitte von mir, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit erwiesen. Und du hast ihm einen Sohn gegeben, der jetzt auf seinem Thron sitzen soll. Vers 7. Du hast mich, deinen Knecht, zum König gemacht an meines Vaters Statt. Aber ich bin noch so jung und ich weiß eigentlich nicht, weder aus noch ein. Und ich bin mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge keiner zählen kann und niemand berechnen kann. So bitte ich nun von dir um ein gemeinsames, ein gehorsames Herz. Ein gehorsames Herz. Damit ich dein Volk verstehen und richten kann und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer schon vermag, dein großes Volk zu führen? Vers 10. Das gefiel dem Herrn gut, dass er darum gebeten hat. Und er sprach zu ihm, weil du darum bittest und nicht um langes Leben oder Reichtum oder die Vernichtung deiner Feinde, sondern um Verstand, um zu hören und Recht zu richten, so werde ich deine Bitte erfüllen. Ich gebe dir ein weises und verständiges Herz. Vers 13. Und dazu, so sagt Gott, dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keiner unter den Königen sein wird zu deiner Zeit. Vers 14. Und wenn du in meinen Wegen wandelst, werde ich dir ein langes Leben geben. Und ich möchte gerne dazu einen Text euch in Erinnerung rufen. Wir haben dieses Viertel begonnen, über die Psalmen zu sprechen. Und im Psalm 111, Vers 10 steht Folgendes. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und das ist der Gedanke, über den wir heute Morgen nachdenken wollen. Aber ihr werdet natürlich sagen, da bei solch einem gescheiten Gedanken, nämlich da geht es um Weisheit und solche Dinge, da sollte man auf alle Fälle gescheiterweise auch mit einigen Definitionen beginnen und Klärungen versuchen. Also die Frage ist, was ist die Weisheit, von der hier die Rede ist? Etwas anderes als Intelligenz oder etwas anderes als Gescheitheit oder etwas Höheres als alle hohe Wissenschaft, die man sich in Büchern und mit einer ganzen Reihe von Studien aneignen kann? Wir erleben immer wieder, dass viele sogenannte Schlaumeier in gewissen Situationen überhaupt nicht besonders weise sind, sondern eher dumme Entscheidungen treffen können. Gerade heutzutage erwarten wir von Politikern viel mehr bessere Entscheidungen, als sie wirklich getroffen werden. Wer ist weise? Beziehungsweise, was ist Weisheit? Vielleicht könnte man sagen, Lebenskunde oder anders ausgedrückt, Lebenskunst, das wäre Weisheit. Kunde und Kunst kommen wahrscheinlich von Können. Und vielleicht ist dies nun die schwerste Kunde oder die größte Kunst, nämlich leben können. Man hört öfter die Meinung, da müsse man alt werden dazu, um das zu lernen. Und man muss viele Lebenserfahrungen gesammelt haben. Aber ich würde vorschlagen, glaubt das lieber nicht. Denn ich bin inzwischen, wie schon gesagt, alt geworden. Nur die Frage ist, bin ich deshalb weiser geworden? Wir kennen ja alle das Wort, Alter schützt vor Torheit nicht. Manche behaupten, es wären die Erfahrungen, die die Menschen im Laufe ihres Lebens sammeln. Aber was haben wir nicht alle schon für Erfahrungen gemacht, ihr Jugendlichen und ihr Kinder und ihr Eltern, alle zusammen? Sind wir dadurch weiser geworden? Wir versuchen also eine Begriffserklärung und wir könnten jetzt uns lange damit aufhalten. Vielleicht kommen wir schneller voran, wenn wir unseren Predigttext noch einmal anschauen. Das Wort ist, die Furcht des Herrn ist der Beginn, also der Anfang der Weisheit. So jedenfalls steht es im Psalm 111, Vers 10. Lasst uns einige Minuten darüber nachdenken. Wir haben eingangs diese faszinierende Geschichte, diese bemerkenswerte Geschichte von König Salomo gehört. Als er König wurde, da war er, das ist ihm selber bewusst geworden, da war er noch sehr jung. Und in einem Traum macht Gott ihm ein Traumangebot, nämlich, bitte von mir, was ich dir geben soll. Wow! Würden da alle Jugendlichen sagen, oder? Das sollte euch einmal passieren, oder? Ihr hättet ganz bestimmt eine ganze Menge Ideen, die euch jetzt kommen würden. Aber der Salomo erinnert sich daran, dass er König geworden ist und ihm fällt ein, wie das gehen soll. Also mit dieser Frage hat er sich ganz bestimmt während der letzten Zeit schon lange beschäftigt. Und er bringt nun seine ganze Hilflosigkeit zum Ausdruck, indem er sagt, ich bin doch noch so jung und ich weiß weder aus noch ein. Und wie soll ich für dein Volk ein gerechter König sein? Es sind doch so viele Und dann kommt seine Bitte. Gib mir ein gehorsames Herz. Und jetzt würden wir meinen, die Engel im Himmel zu hören, mit ebenfalls einem sogenannten Wow. Denn die müssen alle überrascht gewesen sein, dass ein junger Mann mit so viel Machtfülle, die ihm jetzt zur Verfügung steht, eigentlich konnte er machen, was er wollte und brauchte keinen anderen mehr zu fragen, dass der solch eine Bitte hat. Und wir haben fast den Eindruck, dass auch Gott selbst darüber ganz deutlich überrascht war. Denn der Text sagt, das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum gebeten hat. Und neben der Zusage, die er ihm jetzt macht, steht hier in Vers 13, und dazu gebe ich dir auch, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass zu deinen Zeiten es keinen König gibt, der dir gleich wäre. Das also die Geschichte von Salomo, wie er ein Stück weiser wurde. Oder man könnte auch sagen, wie Gott ihn mit einem Stück Lebenskunst beschenkt hat. Lasst mich vier Dinge dazu sagen. Erstens, es braucht, wie es die Bibel ausdrückt, es braucht dazu die Furcht des Herrn. Wir finden diese Art Weisheit, die hier bei diesem jungen Mann zum Ausdruck kommt, nicht bei den sogenannten Schlaumeiern, die keinen mehr etwas zu fragen brauchten, weil sie alles schon wissen, wie der Volksmund es sagt, weil sie die Weisheit mit Löffel gefressen haben. Die Voraussetzung für jene Weisheit, die Gott schenkt, ist das, was die Bibel unter Furcht des Herrn versteht. Gottes Furcht. Zweitens. Der Beginn der Weisheit bei Salomo zeigt sich darin, dass er sich etwas wünschte, was nicht für ihn allein von Nutzen war. Vielleicht hatte er in seinem jugendlichen Alter bereits ein Verstehen davon, weil er möglicherweise sehr viel darüber nachgedacht hat, nämlich, dass das Glück in unserem Leben nur dort erreicht wird. Und wir alle streben ja danach, wo wir bereit sind, andere daran teilhaben zu lassen. Drittens, Salomo wollte gerecht sein zu seinem Volk. Er wollte ein gerechter König sein. Es gab und gibt so viele Herrscher bis heute, insbesondere heute, wenn wir uns in unserer Welt anschauen, denen ist das völlig egal, ob sie gerecht oder nicht gerecht sind. Und die Menschen leiden darunter. Ihr eigenes Volk leidet darunter. Viertens. Und auch das ist bemerkenswert. Nämlich, Salomo wollte Gott gehorsam sein. Er wurde und war weise darin, dass er sich so ausschließlich gerade dies wünschte, nämlich ein gehorsames Herz. Und ich denke, da wird uns schon klar, zu dieser Bereitschaft, zu dieser Sichtweise, da braucht es Gottesfurcht. Deshalb sagt unser Bibeltext, die Furcht des Herrn, also die Gottesfurcht, ist der Beginn der Weisheit. Aber liebe Gemeinde, die Frage ist nun, und vielleicht hat sie angefangen in euren Köpfen zu rumoren, die Frage ist nun, was ist das? Nämlich Frucht des Herrn. Furcht des Herrn. Gottes Furcht. Was ist das? Also mit dieser Frage sind wir eigentlich beim Kern dieser Betrachtung heute Morgen. Es gibt bestimmt viele Art von Furcht und viele Art von Ängsten, mit der wir die Furcht des Herrn schnell verwechseln können. Da sind wohl eine Reihe von verschiedenen Ängsten, die allesamt mit Gottes Furcht wenig zu tun haben. Nicht, dass Ängste ganz im Allgemeinen alle überflüssig werden. Nein, Ängste können einen tiefen Sinn machen. Sie können eine Art Schutzcharakter haben. So erzählt man sich zum Beispiel von den Bauern in Thailand jene Geschichte, die ihr vielleicht kennt, nämlich im Zusammenhang mit dem katastrophalen Tsunami, der damals vor vielen Jahren dort passierte und der an der Küste über 200.000 Menschen das Leben gekostet hat. Aber die Bauern, so erzählt man sich, die Bauern dort sind damals ihrem Vieh nachgelaufen und haben auch die Touristen aufgefordert, mit ihnen mitzukommen. Ihr Vieh nämlich ist auf die Berge gerannt und die Bauern hinterher. Sie wussten, also die Bauern wussten, dass die Ängste ihres Viehs eine Bedeutung hatten. Und sie hatten recht. Und sie haben auf diese Weise ihr Leben gerettet, während an der Küste über 200.000 Menschen, wie gesagt, ihr Leben verloren haben. Angst hat also durchaus einen Schutzcharakter. Aber Angst kann auch zerstören. Zerstören vor allem dann, wenn sie unbegründet ist. Und eigentlich sollten wir kein Krankenhaus für, eigentlich sollten wir kein Krankenhaus für psychisch kranke Menschen, die aus allen Ängsten der Welt betroffen sind, eigentlich sollten wir es nicht brauchen. Aber heute ist es durchaus sinnvoll und nötig. Aber Ängste können dann zur Katastrophe werden in unserem Leben. Wenn wir zum Beispiel, wenn sie nur aus unseren Sorgen kommen und wenn wir zum Beispiel vergessen haben, diese Sorgen dem lieben Gott anheimzustellen. So haben viele unserer Ängste wenig mit dieser Gottesfurcht zu tun, von der die Bibel spricht. Sogar vor Gott, ich meine vor Gott selbst, kann man Angst haben. Wenn wir uns ihn zum Beispiel als einen überlebensgroßen Oberstaatsanwalt vorstellen oder als einen himmelshohen Strafgerichtspräsidenten. Für solche Rollen ist Gott immer wieder missbraucht worden. Aber wenn uns diese Art Ängste betreffen, dann ist das nicht die Gottesfurcht, von der im Psalm 111 die Rede ist. Wenn wir diesen Psalm, wir werden vielleicht noch im Laufe des Viertels dazu kommen, aber wenn wir diesen Psalm als Ganzes lesen, da steht hier im Vers 1, da steht schon im Vers 1 der Dank, den der David zum Ausdruck bringt. Ich will dem Herrn danken von ganzem Herzen. Und das muss ja Gründe haben. Und die Gründe werden jetzt hier in den anderen Versen erwähnt. Vers 2, groß sind deine Werke. Oder Vers 3, die Gerechtigkeit des Herrn bleibt für immer. Oder Vers 4, der gnädige und barmherzige Gott. Oder Vers 5, er gibt uns Speise und denkt an seinen Bund. Oder Vers 9, er sendet seine Erlösung seinem Volk und er verheißt, dass sein Bund ewig bleibt. Und eben darauf, verstehen wir? Ich meine, auf all diese ermutigenden Verheißungen folgt jetzt das Wort von der Furcht des Herrn. Wenn wir diesen Psalm auf diese Weise lesen, da gibt es etwas zu entdecken, oder? Und deshalb noch einmal die Frage, was eigentlich ist Gottesfurcht? Hier ist die Antwort. Zumindest der Versuch der Antwort. Es ist das Staunen. Ich meine, die Verwunderung. Aber auch das heilsame Erschrecken, das über uns kommt, wenn wir gewahr werden, dass dieser unendlich Allmächtige mit uns zu tun haben will. Der allmächtige Schöpfer des Universums. Liebe Gemeinde, wir können noch nicht einmal im Ansatz begreifen, wie groß er ist. Dieser große Gott ist interessiert daran, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, sodass er sich von sich aus mit uns verbündet hat und an diesem Bund festhält, sodass er für uns zum Helfer und zum Retter geworden ist und das lange schon, bevor wir überhaupt davon Kenntnis hatten. Die Furcht des Herrn kommt aus dieser Entdeckung, dass der Hohe, der Ewige, seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, damit der unsere Schuld sühnt und uns frei macht von allem Elend, das diese Welt betrifft und besonders in zunehmendem Maße betrifft, je länger die Zeit fortschreitet. Und dabei wollte Christus, indem er zu uns kam, unser Bruder sein. Und deshalb dürfen wir als sein Bruder Kinder Gottes sein. Kann man das verstehen? Wir machen uns unser Gottesbild. Würden wir eine wirkliche Kenntnis von ihm haben, die werden wir bekommen, wenn wir eine Ewigkeit mit ihm verbracht haben und dann vielleicht Gelegenheit haben, noch eine zweite zu verbringen. Wir werden noch eine dritte brauchen. Es gibt so viel bei ihm zu erkennen. Würden wir ihn wirklich kennen, dann würdet ihr die Frage verstehen, die ich hier stelle. Kann man das verstehen? Kann man ihn verstehen? Die Furcht des Herrn macht uns glauben und der Glaube hilft uns dabei, dass wir das nicht verdient haben, was Christus für uns getan hat, sondern dass der Himmel aus Sehnsucht nach dem Menschen in diese Welt kam, damit die Dinge wieder gut werden. Er stand immer sozusagen in der Haustür. Wir kennen ja diese Geschichte, die Jesus vom verlorenen Sohn erzählt hat. Da stand der Vater immer in der Haustür, womöglich hatte er die Hände über die Augen, und damit die Sonne ihn nicht blenden konnte, denn er wollte den Augenblick nicht verpassen, wenn weit in der Ferne sein Sohn zurückkommen würde. Er hat so lange auf dessen Heimkehr gewartet. Und jetzt will er es nicht versäumen, verstehen wir. So ist Gott. Und aus solch einem Erkennen Gottes kommt das Staunen, oder? Und die unglaubliche Verwunderung. Aber es kommt auch das sogenannte heilsame Erschrecken. Und damit die Furcht des Herrn. Bemerken wir den Unterschied von dieser Furcht, von dieser Gottesfurcht zu allen anderen Ängsten, die uns betreffen. Und mit dieser Gottesfurcht, so sagt es die Bibel, beginnt die Weisheit. Nun, ich weiß nicht, ob wir extra explizit danach streben sollten, besonders weise zu sein. Gottesfurcht ist aber ein Teil davon. Ja, wer für sein Leben solch eine Gottesbeziehung zulässt, der hat angefangen, weise zu sein. So sagt es die Bibel. Ich war vor einigen Wochen in Stuttgart auf einer Beerdigung auf einem Friedhof. Ich kenne in Stuttgart die Friedhöfe sehr gut aus meiner Zeit, als ich dort Prediger war. Und da hatte ich auf diesem Friedhof in jener Zeit eine junge Frau beerdigt, die an Leukämie gestorben war. Sie war 46 Jahre alt und damit natürlich viel zu jung, um zu sterben. Sie war tiefgläubig, aber indem sie ihre Begrenzung und ihr Lebensende fühlte, dass es näher kam, entstanden doch viele Fragen. Fragen nach ihrer eigenen Gottesbeziehung und nach ihrer Rettung bei Gott und nach ihrem Angenommensein bei Gott. Aber es schien so, dass die Fragen so nach und nach Antworten fanden bei ihr. Sie kam mehr und mehr zur Ruhe und in eine Geborgenheit. Das war mein Eindruck. Ihr Glaube wurde stärker und ihre Geborgenheit in Gott füllte sie dann mehr und mehr aus. Ein jüngerer Bruder von ihr war damals einer der leitenden Mitarbeiter der Sternwarte in Stuttgart. Und ihn bat sie eines Tages darum, dass er ihr ein Bild, ein Poster vom Sternbild des Orion mitbrachte. Sie hatte in einem der Bücher von Ellen White gelesen, dass an dieser Stelle im Sternbild des Orion, dass an dieser Stelle Christus, wenn er wiederkommt, erscheinen soll, wird. Das Sternbild des Orion ist nun für die Wissenschaft tatsächlich ein Phänomen. Die Astronomen vermuten dort ein Loch und somit einen eventuellen Zugang zu einem Bereich, der die Dimensionen der Unendlichkeit total unendlich machen. Das hat etwas mit der Größe Gottes, mit der Größe des Schöpfers zu tun. Unsere Glaubensschwester hat sich dieses Poster an die Wand anbringen lassen gegenüber von ihrem Bett. Und solange sie noch konnte, wenn ich sie besucht habe, dann hat sie in der Zwischenzeit neue Gedanken zu diesem Poster bekommen. Und sie hat mir erzählt davon. Und als sie nicht mehr sprechen konnte, da hat sie ihren PC benutzt und hat per E-Mail mir das mitgeteilt, also einfach aufgeschrieben. Und einmal schrieb sie: Dort wird es noch heller sein. Sie hatte nämlich von ihrem Bruder, hatte sie das Wissen, dass im Sternbild des Orion, dass es dort Sterne gibt, die nach Schätzung der Astronomen 100.000 Mal heller sind als unsere Sonne. Das können wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen, aber die Astronomen auch nicht. Sie glaubte daran, dass dort ihre Heimat sein wird. Liebe Gemeinde, die Weisheit, die Gott schenkt, beginnt mit der Ahnung, die uns alle schon betrifft, nämlich, dass wir hier keinen dauerhaften Aufenthalt haben. Auf dieser Welt, dass dort unsere Heimat sein wird. Diese Art Weisheit rückt alle Fragen, alle Ängste in ein Licht, das alle Dunkelheiten mit Hoffnung füllt. Der Weisheitanfang kommt aus der Furcht des Herrn. Lasst mich schließen mit einem Wort, das auch viele kennen, weil ich es in Predigten schon oft benutzt habe. Ein Wort von Walter de la Mare, einem tiefgläubigen Autor aus England. Er hat, als er seine Begrenzungen, seine Lebensbegrenzungen näher fühlte, er hat da einen Satz geschrieben, der hat für mich sehr viel Bedeutung. Ich danke Gott aus tiefstem Herzensgrund für das Glück und das Elend gelebt zu haben. Doch es schwindelt meinem kleinen Verstand, wenn ich darüber nachzusinnen beginne, was das Geschenk des Lebens noch in sich birgt. Ich möchte nochmal euch Kindern sagen, eure Zukunft ist eine glorreiche Zukunft, weil Gott unser Schöpfer sie will. Über allen Fragen, die wir für unsere Zeit haben. Liebe Gemeinde, am Beginn dieses neuen Jahres wünsche ich uns dieses Staunen und diese Verwunderung über unseren Schöpfer, der einen Plan mit uns hat. Und ich wünsche uns auch dieses heilsame Erschrecken, dass die Gotteskenntnis zur Gottesfurcht macht. Und aus dieser Gottesfurcht heraus hatte Salomo damals um ein gehorsames Herz gebeten. Bei allen Fragen, die uns dieses Jahr zur Herausforderung werden, verstehen wir, und bei allen Entscheidungen, die auf uns zukommen werden, ein gehorsames Herz gibt uns die Orientierung, die Gott schenkt und mit der wir leben können, auch in unserer Zeit. Gott sei mit uns. Amen.